Ja, wir sind mittendrin oder fast schon am Ende einer Predigtreihe jetzt so zur Adventszeit. Es hat sich tatsächlich ergeben aus den Texten, die für diese Zeit vorgeschlagen sind als Predigttexte. Und ich habe ja so dieses Überthema gehabt, Leben im Licht der Kommenden. Und dann hatten wir am Ewigkeitssonntag im Leben im Licht der kommenden Feier. Dann hatten wir das Thema Leben im Licht der kommenden Rettung. Dann der kommenden Herrschaft von Jesus und heute tatsächlich dieses Thema Leben im Licht der kommenden großen Scheidung. Und das klingt natürlich erstmal sehr, sehr negativ, emotional aufgeladen, dieser Begriff. Das hat uns Nils eben schon deutlich gemacht. Aber wir werden sehen, es geht nochmal um etwas ganz anderes. Es geht um ein wichtiges zukünftiges Ereignis, was diese Welt erwarten wird und was in diesen Adventstexten sehr deutlich zum Ausdruck gekommen ist. Und es geht darum, dass wir diese Adventszeit auch als Vorbereitungszeit nutzen. Wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, ja, da bereiten sich viele vor. Wenn man in die Einkaufstempel schaut, da merkt man, geschäftiges Treiben jeden Tag. Und die Frage ist, bereiten wir uns genauso auch unser Herz genauso auf Weihnachten vor, wie wir es in äußerlichen Dingen tun, was Geschenke angeht, was Deko angeht und so vieles andere? Ich habe euch drei Punkte wieder mitgebracht von diesem Text, den wir eben gehört haben. Das erste, Entscheidung. Johannes zog durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen, lasst euch taufen, ändert euer Leben, denn Gott will eure Schuld vergeben. Johannes ruft also zur Taufe auf. Und das war in dem Sinne nicht nur eine Waschung, wie das bei Juden teilweise früher der Fall war, äußerliche Waschung, sondern es ging tatsächlich um was Innerliches, was Tiefgreifendes. Da steht der griechische Begriff Metanoia, das meint Umkehr, ein Umdenken, eine Sinnesänderung, die von innen heraus stattfindet. Wir könnten auch sagen, es geht um einen radikalen Neuanfang. Luther hat das sehr drastisch ausgedrückt mit den Worten, der alte Adam muss ersäuft werden. Also, der muss erstmal getötet werden, der alte Adam in mir, mit all seinen Egoismen und all dem, was ihn antreibt, wo es immer nur um sich selber geht. Und da muss etwas anderes reinkommen. Gottes Einfluss, sein Heil, sein Wirken durch seinen guten Geist soll hineinkommen und soll dieses Umdenken dann auch bestimmen und soll zu einem neuen Handeln führen. Und dann schließt ja Johannes diese Worte aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja an, aus Jesaja, im zweiten Abschnitt des Buches, da heißt es, eine Stimme ruft in der Wüste, macht den Weg bereit für den Herrn. Ebnet ihm die Straße, jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen. Was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Die Frage ist so ein bisschen, was hat das zu bedeuten, wenn der Johannes an dieser Stelle jetzt diesen alten Text sozusagen zitiert. Und der Peter hat da eine Idee, oder? Ja, wegbereiten, genau. Und es war tatsächlich so, dass in der Antike, wenn ein König ankam in eine Stadt, dass man Vorbereitungen getroffen hat, dass man die Schlaglöcher geebnet hat, dass man einen Weg frei gemacht hat, damit der König eben gut einziehen konnte. Und das ist, denke ich, das Bild, was auch hier hinter steckt, dass Johannes deutlich macht, hey, jetzt ist die Zeit. Und er weiß schon, dass ein König kommt hinter ihm. Das hat er ja im Blick. Jesus kommt, der sollte ja nach ihm auftreten. Und für uns heute, Jesus ist gekommen, aber er wird einmal wiederkommen. Also es geht darum, ihm den Weg zu bereiten, auszuräumen, was der Begegnung mit Jesus entgegensteht, ganz persönlich, aber auch in der Gesellschaft. Und natürlich könnte man hier auch sofort an den Ausbau der A14 denken, ja? macht Gott eine Highway, könnte man auch übersetzen. Also bereitet ihm eine Autobahn, das freie Fahrt ist. Also ich freue mich schon, wenn die A14 endlich mal durchgezogen ist. Dann geht es nämlich schneller in meine ehemalige Heimat zurück und werde da einige halbe Stunde oder werde ich dann sparen. Also macht Gott eine Autobahn. Triff eine Entscheidung. Ändere dich, sagt uns Johannes, sodass Jesus kommen kann, auch in dein Leben, in deinen Alltag. Umkehr zeigt sich dann auch in einem konkreten Handeln. Und wir haben diese Verse heute Morgen ausgelassen. Da geht es dann um verschiedene Berufsgruppen, die dem Johannes dann entgegenkommen zur Taufe und die ihn dann fragen, was sollen wir denn tun? Und da sagt dann Johannes, sorgt erstmal für einen Ausgleich, sorgt für Gerechtigkeit. Also wer zwei Hemden hat, soll abgeben. Oder den Soldaten sagt er, dass sie ihre Position nicht ausnutzen sollen. Die Zolleinnehmer sagt er nicht, geht einfach weg vom Zoll. Hier sitzt jemand, der mal beim Finanzamt gearbeitet hat. Sondern er sagt, nehmt nur das, was euch vorgeschrieben ist. So, es geht also darum, dass diese Umkehr auch konkretes Handeln nach sich zieht. Von Überfluss abgeben, einen sozialen Ausgleich erzeugen und seine Position nicht auszunutzen. Bei dir und mir, vielleicht ist es dran, einen Konflikt zu lösen oder eine Beziehung wieder aufzunehmen. Vielleicht ist es dran, eine Entschuldigung auszusprechen. Wie auch immer. Gott wird dir heute Morgen vielleicht irgendetwas deutlich machen, wo es dran ist, einen Schritt zu gehen. In diesen Tagen kam mir eine christliche Patientenvorsorge vor die Augen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal eine Patientenvorsorge ausgefüllt hat. Darf ich das mal wissen? Wer in unserem Raum hat schon mal eine Patientenvorsorge? Ah, okay, das ist sehr überschaubar. Aber auch einige, die noch jünger sind als unsere ehrenwerten Senioren, hätte ich beinahe gesagt. Also, ich habe die mir das erste Mal so komplett durchgelesen. Ich wusste ungefähr, um was es ging, aber das war sehr spannend. Das war so, als wenn ich mich mit meinem eigenen Tod beschäftige. Und da mussten, oder wenn ich diese ausfülle, müssen eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen werden. Wie soll das sein? Wenn ich krank da liege, sollen die Ärzte noch lebensverlängernde Maßnahmen eingreifen oder nicht? Und was geschieht mit meinem toten Leib? Wer kümmert sich darum? All diese Entscheidungen müssen getroffen werden oder können getroffen werden. Deshalb christliche Patientenvorsorge. Also du kannst es tun, du kannst es aber auch lassen. Auch Johannes trifft eine Vorsorge hier, indem er so klar mit den Leuten redet. Und er will vorsorgen für den Tag, wo Jesus einmal dastehen wird, wo Gott selbst dastehen wird und wo er dich und mich fragen wird, wie hast du es gehalten mit mir? Spielte das eine Rolle, dass ich da war in deinem Alltag oder hatte das keine Bedeutung? Und deshalb ein zweites, die große Scheidung oder die Scheidung, die große Trennung. Es tauchen in diesem Text zwei Bilder auf von dieser großen Scheidung. Und wir haben das vorhin schon gehört, das klingt zunächst mal sehr hart, wenn wir an dieses menschliche, an die menschliche Scheidung denken. Aber hier geht es um etwas anderes. Wir hatten das in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen schon oder von diesen Brautjungfern. Da stand eine Hochzeit an, ja, und die einen hatten Öl vorbereitet für eine Verspätung des Bräutigams, die anderen nicht. 5 durften anschließend mitfeiern, die vorbereitet waren, die anderen nicht. Und das macht deutlich, menschliche Entscheidungen, die wir heute treffen, haben Auswirkungen auf das, was danach einmal kommt. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und Vers 16 und 17, aber es kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen aufzustören. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand, damit wird er sein Getreide gründlich aussieben. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, aber das Stroh wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. So, das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Und das habe ich auch, weil ich gemerkt habe, was für eine Dramatik in diesen Worten sich widerspiegelt. Puh, da muss man erstmal tief Luft holen. Das zweite Bild, ein Bild aus der Landwirtschaft, damals für die Menschen sehr gewöhnlich. Ein Dreschplatz, dort liegt das Getreide mit der Spreu noch. Und dann kommt derjenige, der das trennt voneinander, er nimmt eine Schaufel, er wirft das Getreide nach oben, die Körner fallen nach unten und durch den Wind wird die Spreu zur Seite gelenkt. Das Korn, nützlich, wird gesammelt, in die Scheune gepackt. Die Spreu, zu leicht, nutzlos. Deshalb hier das Bild, es wird verbrannt. Das Feuer ist in der Kirchengeschichte immer wieder als Bild für die Hölle gebraucht und ich sage auch missbraucht worden. Ja, mit diesem Bild wurde sogar Geld gemacht, um große Kirchen zu bauen. Ablasshandel. Luther hat sich vehement dagegen ausgesprochen. Und deswegen ist dieses Bild in so eine Ecke gerückt, dass man heutzutage kaum noch darüber reden kann, ohne verunglimpft zu werden, dass man sozusagen mittelalterliche Begriffe nutzt und Leute einem Angstmacherei vorwerfen. Kann man im 21. Jahrhundert noch an die Hölle glauben? Ich sage es ganz klar, ich glaube nicht an die Hölle. Ich glaube an einen dreieinigen Gott, an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und doch bin ich davon überzeugt, dass es Konsequenzen hat, wenn wir unser Leben lang Entscheidungen treffen, die sich von Gott entfernen oder durch die wir uns von Gott entfernen. Und da ist die Bibel sehr klar. Viele Menschen lehnen Gott, Jesus Christus und den Heiligen Geist ab. Und das hält Gott auch aus. Und klar ist, dass diese Leute auch nach dem Tod nicht gezwungen werden, in den Raum seiner Liebe zu kommen. Und nichts anderes ist die Hölle, wo Menschen ohne die Liebe Gottes, entfernt von Gott, leben. Oder könnten wir sagen, vegetieren. Es geht um einen Ort, wo eine dauerhafte Trennung von Gott auf sie wartet. Wenn Menschen bewusst Gott ablehnen. Und wir hören einmal zwei Stimmen dazu, die mich oder an die ich erinnert wurde, als ich über diesen Text oder diesen Abschnitt dann mich vorbereitet habe. Das eine ist von C.S. Lewis, die große Scheidung. C.S. Lewis ist eigentlich der meistgelesenste christliche Autor des 20. Jahrhunderts. Also ein heller Kopf, die Chroniken von Narnia, wer sie vielleicht gelesen hat, kennt, die wurden ja auch verfilmt, stammen auch von ihm. Er hat in England als Professor gearbeitet. Und er macht in diesem Buch deutlich anhand eines großen Traumes, dass es da so um eine Busreise geht. Und diese Busreise führt die Menschen aus einer grauen, trostlosen Stadt hinaus. Diese graue, trostlose Stadt ist ein Bild für die Hölle. Und er beschreibt, wie sehr die Menschen sich von Gott oder entfernt gelebt haben. Und jetzt führt diese Busreise in eine wirkliche Welt, die sich dann als der Vorhof des Himmels entpuppt. Und dort begegnen die Menschen, die in diesem Bus saßen, so leuchtenden Gestalten. Und diese Gestalten laden sie ein, Heilung und Wahrheit anzunehmen, Gott selbst anzunehmen. Aber viele dieser Besucher weigern sich. Sie sind stolz. Sie rechtfertigen sich selber, ihr Verhalten. Sie bleiben in ihrer Bitterkeit. Sie halten an alten Gewohnheiten fest. Der Erzähler beobachtet, wie Menschen frei entscheiden, ob sie sich für die Liebe öffnen oder in ihrer eigenen Verschlossenheit zurückziehen. Und das zentrale Thema bei Lewis ist, der Himmel und die Hölle sind letztlich Entscheidungen des Herzens. Und Lewis zeigt auch auf, wie Gottes Gnade als Angebot im Raum steht, bevor die menschliche Entscheidung irgendwann endgültig wird. Und das entdecke ich genau auch hier bei Johannes. Als es ihm darum geht und aufzeigt, eure Entscheidungen hier und heute haben eine Konsequenz in der Zeit nach dem Tod oder wenn Jesus wiederkommt. Die zweite Stimme ist von Timothy Keller, ein sehr einflussreicher protestantischer Pastor, der in New York, in Manhattan gelebt hat, sich sehr viel auch mit Atheismus auseinandergesetzt hat. Und er hat das Buch geschrieben, Wozu Gott? In Englisch, The Reason for God. 2008 wurde das geschrieben. Und darin antwortet er in einem Kapitel auf die Frage, die ihm immer wieder gestellt wurde, hey, Timothy, wie kann ein Gott der Liebe Menschen in die Hölle schicken? Das geht doch gar nicht, oder? Und Keller antwortet dann, die Hölle ist nicht ein Ort, an dem Gott Menschen aktiv hinschickt. Entschuldigung, ich muss noch was vorwegschieben. Timothy Keller argumentiert erstmal, dass Liebe oder Gottes Liebe nicht immer nur heißt, zuzustimmen. Bedeutet nicht, allem zuzustimmen, wofür sich Menschen entschieden haben. Das wäre eine falsch verstandene Liebe. Seine Liebe ist auch heilig und gerecht. Und deshalb sagt Gott auch Nein zum Bösen. Er sagt Nein dazu, wenn Menschen sich selber oder andere zerstören. Das will er nicht. Er will, dass unser Leben zur Entfaltung kommt, dem ursprünglichen Gedanken Rechnung trägt. Und deshalb ist für Timothy Keller die Hölle nicht ein Ort, an den Gott Menschen aktiv hinschickt. Vielmehr ist sie die endgültige Form einer selbstgewählten Gottesferne. Also wo Menschen sich selber dafür entscheiden, von Gott entfernt zu leben, wartet dann irgendwann die Hölle auf sie. Wenn Menschen sagen, mein Wille und nicht Gottes Wille, dann ist das die Konsequenz. Und ich finde es sehr interessant, dass er dann auch argumentiert, Gottes Gericht ist für ihn ein Ausdruck sogar der Liebe, weil Gott das Böse ernst nimmt und ihm Grenzen setzt. Stell dir das einmal vor. Gott würde alles Böse dieser Welt einfach so tolerieren. Wäre das ein gerechter Gott? Wenn er all das, was Menschen anderen zufügen, wo sie morden, wo sie Menschen bestialisch umbringen, wenn er das so einfach akzeptieren würde, wäre das für dich ein Ausdruck der Liebe Gottes? Harte Worte. Also, wir fassen die Gedanken zusammen. Die Hölle ist kein Widerspruch zur Liebe Gottes, sondern sie ist die Kehrseite echter Freiheit, die uns Gott gibt. Und sie ist die Kehrseite echter Gerechtigkeit, weil Gottes Liebe niemanden zwingt. Gott hält es aus, wenn wir sogar uns permanent gegen ihn entscheiden, wenn wir Ungerechtigkeit ausüben im Alltag. Gottes Liebe zwingt niemanden. Aber Gottes Liebe lädt ein. Sie wirbt. Sie überfährt uns nicht, aber sie wirbt weiterhin um dich und mich und um all die Menschen, die in unserer Stadt leben, in deiner Nachbarschaft, wo immer du unterwegs bist. Gottes Liebe ist leidenschaftlich. Darum geht es heute Morgen. Diese Botschaft könnte uns Angst machen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, realistisch aufzuzeigen, was unsere Entscheidungen für Konsequenzen haben. Und jede Entscheidung hat auch eine Scheidung zur Folge. Wenn du dich entscheidest, mit Gott zu leben, wirst du auch in Ewigkeit mit ihm leben können. Wenn du dich entscheidest gegen Gott, dann hat das eben auch entsprechende Konsequenzen. So ist die Adventszeit eine Vorbereitungszeit, eine Entscheidungszeit, die Auswirkungen hat auf die Ewigkeit. Ihr merkt, das war heute der zweite Punkt, ein bisschen mein Schwerpunkt mal. Und jetzt kommt das dritte, das über allem immer wieder in den Texten der Bibel, aber auch ganz besonders hier drin steht, nämlich das Thema Rettung. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Denn es kommt einer, der mächtiger ist als ich. Und mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf. So verkündete er die gute Nachricht. Also, das ist das Resultat, was der Lukas hier tatsächlich von dieser Gerichtspredigt weitergibt. Da steht nicht, hey, du Angstmacher, du Fiesling, du willst uns den Alltag verderben, die Adventszeit und die Weihnachtszeit verderben. Nein, das ist gute Nachricht, die hier steht. Für dich und mich. Es rüttelt auf, aber das ist eine gute Botschaft. Ein Euangelion, das ist nichts Negatives. Ganz im Gegenteil. Wenn du je Sorge hattest, ob du bei der großen Scheidung dabei bist, ob du tatsächlich mit Jesus feiern kannst, ob du in der richtigen Gruppe bist, dann kann ich dich oder möchte ich dich heute Morgen beruhigen. Denn wer Angst hat, nicht dabei zu sein, der nimmt das ja schon ernst. Der geht ja nicht von einem, ich könnte mal sagen, so ein Heilsautomatismus aus. Das haben die Juden ja teilweise gemacht. Ne? Wir sind Kinder Abrahams, also sind wir doch dabei. Nein, sagt Johannes, da gibt es keinen Heilsautomatismus. Und wenn du Sorge hast, nicht dabei zu sein, dann drückt das ja eher aus, dass du zu Gott kommen willst, dass du dich um seine Liebe bemühst. Also, es geht um Rettung. Da ist jemand da, der uns rausholt, der uns ans sichere Ufer bringt. Ich erinnere mich, es ist 35 Jahre ungefähr her, wir hatten eine Jugendfreizeit, die ich geleitet habe oder mitgeleitet habe. Wir waren in Südfrankreich, am Atlantik, tolles Wetter. Was macht man? Man geht raus ins Meer schwimmen. Super Wellen, das ist ja ein Grund, warum man nach Südfrankreich fährt, diese verrückte lange Strecke. Und wir haben das total genossen. Ich auch rein in die Wellen, habe das so richtig genossen und immer wieder auf die Wellen geachtet, die dann kamen. Und auf einmal merke ich, ey, Klaus, du bist ja relativ weit vom Ufer weg. Und das erste Mal dachte ich, naja, gut, das kriege ich schon gebacken. Also ab Richtung Ufer, versucht zu schwimmen. Ich versuche es und merke auf einmal, ey, Moment, es wird ja eher mehr, der Abstand. Und einen Augenblick war ich tatsächlich panisch. Was passiert hier? Ich versuche mich anzustrengen und ich komme nicht zum Ufer. Was ich damals noch nicht drauf hatte, ist ja dieser Tipp, auf keinen Fall gegen die Strömung, sondern schräg mit der Strömung langsam zum Ufer zu schwimmen. Also sich ein Stück treiben lassen, aber immer so ein bisschen schräg, damit man dann irgendwann am Ufer landet. Also das hatte ich nicht drauf. Und ich muss sagen, das war schon etwas, was tief durch meinen Körper durchging. Ich habe es dann doch geschafft. Ob es ein Wunder war, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass da jemand mir jedenfalls einen Schub gegeben hat, dass ich das Ufer dann tatsächlich sicher erreichen konnte. Ich war gerettet. Puh. Aber ein gutes Gefühl, wenn man dann den sicheren Boden unter den Füßen hat. Gott will dich und mich und er will die Menschen, die hier draußen gleich auf dem Weihnachtsmarkt sind, er will sie retten. Er will sie retten auf dem Dresch in Lankow, wo wir in den Standorten unterwegs sind. Gestern hatten wir eine richtig coole Herzschlagfeier dort in Lango ganz viele Menschen gekommen sind, wo sie die Weihnachtsbotschaft gehört haben. Deswegen tun wir das, weil Jesus retten will. Und Jesus stand dann nachher auch auf der Leinwand als der Retter. Also, auch für dich und für mich gilt, wo immer du spürst, dass Solidarität zu anderen fehlt, dann entscheide dich, das zu korrigieren. Wenn Liebe und Gerechtigkeit in deinem Handeln fehlt, entscheide dich, dem etwas anderes, Neues entgegenzusetzen und ihm Raum zu geben. Unsere Entscheidungen sind wegweisend für das, was einmal auf uns zukommen wird. Und wenn du nicht getauft bist, überlege, ob das dran ist, als Ausdruck einer Umkehr. Denn Jesus will kommen und er möchte, dass wir, dass du und ich vorbereitet sind. Meine Abschlussfrage: Welche Entscheidung wirst du heute treffen? Ich gebe dir einen Augenblick der Stille und dann bete ich noch. Jesus, was für eine gewaltige Botschaft. Und vielleicht hast du jetzt in den Herzen von Einzelnen viel aufgerüttelt. Ich möchte dich bitten, dass du auch Wegweisung gibst, was dran ist, was wichtig ist, welche Entscheidungen zu treffen sind. Und vielleicht ist es, ein wegweisendes Gespräch zu suchen. Vielleicht ist es, jemanden aufzusuchen, ja, und ihn um Verzeihung zu bitten. Vielleicht ist es etwas ganz anderes. Schenke du Mut dazu, diese Schritte zu gehen. Danke dir, dass du uns vorbereiten willst. Vorbereiten auf dein Kommen. Und was für eine Perspektive, dass nach dem Tod nicht einfach alles aus ist, sondern dass deine Gerechtigkeit dann Raum gewinnen wird, im umfassenden Maß. So danke ich dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir Adventszeit haben. Ich danke dir, dass wir uns auf dein zweites Kommen so auch dann freuen können. Du siehst, was auch in unserer Gesellschaft, in unserer Welt los ist, wo Menschen an dir vorbeilaufen. Und manchmal ist es so schwierig, überhaupt über solche Themen mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich bete um Weisheit. Du siehst, was auch an Kriegen in unserer Welt da ist. O Herr, wir beten um Erbarmen. Wir beten darum, dass du auch politische Handlungen gebrauchst, dass wieder Frieden einkehrt. Äußerer Frieden. Und dass es dann auch zu einem inneren Frieden kommen kann. Danke, dass wir hier ja in relativer Sicherheit noch leben können. Und danke für all das, was du uns persönlich auch schenkst. Und so segne du uns auch in der neuen Woche. Du weißt, was jeder Einzelne von uns vor sich hat. Vielleicht sind da Berge an Herausforderungen. Dann bete ich darum, dass diese Personen spüren, du bist dabei. Du gibst Halt und du gibst auch Sicherheit. Wir loben dich. Amen.